Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4a. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Der Prophet Micha weissagte, circa 700 Jahre vor Christus unter dem König Jotham, unter dem König Ahas und dem König Hiskia von Juda, das lesen wir in Kapitel 1, Vers 1, und er kündigte dem Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und auch Juda mit der Hauptstadt Jerusalem das Gericht Gottes an. Das ist ja bei den alttestamentlichen Propheten immer wieder der Fall gewesen, dass sie Gerichtsbotschaften, also sehr, sehr unbequeme Botschaften an das Volk auszurichten hatten, nach dem Willen Gottes. Und darum heißt es immer wieder auch am Anfang solcher Prophetenbücher, das ist die Last des Herrn. Das Volk Gottes wurde in jener Zeit von den Assyrern bedroht. 722 vor Christus wurde Samaria dann von Salmanasser, von dem assyrischen König Salmanasser, erobert. Und unter Hiskia wurde Jerusalem von Sanherib belagert. Bei dieser Belagerung wurde die Stadt geradezu eingeschnürt. Sie wurde von der Außenwelt abgeschnitten, um sie zur Kapitulation zu zwingen. Gott schenkte aber noch einmal Gnade unter dem König Hiskia, wandte das Verhängnis noch einmal von der Stadt ab. Und wie es bei den alttestamentlichen Propheten immer wieder der Fall gewesen ist, so weissagte Micha zunächst einmal in die Situation des Volkes Gottes hinein. Das heißt also, er deckte die Schäden des Volkes Gottes auf. Er legte also seinen Finger auf die wunden Stellen. Das war zunächst einmal ihre Aufgabe und auch die Aufgabe Michas. Und da nahmen sie kein Blatt vor den Mund, sondern schonungslos wiesen sie das Volk Gottes auf die Missstände innerhalb des Volkes hin. Also es ging den Propheten zunächst einmal nicht um die Völker draußen, um das, was wir heute als Welt bezeichnen würden, außerhalb der Gemeinde Jesu, sondern es ging diesen Propheten um den Zustand des Volkes Gottes. Und so sagt Petrus ja dann später auch, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Das ist ganz entscheidend, also da liegt der Schwerpunkt. Und dann kommen natürlich auch die Nationen immer wieder dran in diesen Gerichtsbotschaften, die die Propheten weitergaben. Also zunächst einmal ging es um die Schäden in der Gegenwart, in der damaligen Gegenwart, und dann darüber hinaus weissagten die Propheten die Wiederherstellung, das heißt also das Kommen des Messias für sein Volk, dann aber auch für die Völkerwelt, und das tut Micha ebenfalls, und wir sehen das ganz besonders hier am Anfang von Kapitel 5. Und Matthäus, der Evangelist, kommt ja darauf zurück, auf diese Stelle, auf den ersten Vers von Micha Kapitel 5. Und dann darüber hinaus, also über das erste Kommen des Messias hinaus, geht es dann um die Wiederherstellung Israels am Ende der Zeit und um den Frieden, den Gott bringen wird über die ganze Völkerwelt. Dann wird sich also das Wort erfüllen, was wir zu Weihnachten ja so gerne hören. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. also das, woran sich so manche stoßen oder stoßen könnten, in dieser Botschaft, nämlich Friede auf Erden, und wir sehen ja nichts davon, es gibt keinen Frieden auf Erden zurzeit und in den vergangenen Jahrhunderten, dass wir dann kommen, wenn der Messias dann wieder erscheinen wird, um alles zu einem herrlichen Ende zu führen. Also wir sehen, über diese Gerichtsbotschaften hinaus geht es den alttestamentlichen Propheten, auch hier dem Propheten Micha, immer wieder um Gnadenverheißungen. Besonders finden wir das auch im Propheten Jesaja, weshalb man ihn ja bekanntlich den Evangelisten unter den Propheten nennt. Wunderbare, herrliche Verheißungen im Blick auf das Kommen des Messias, sein erstes Kommen und auch auf sein zweites Kommen. Es wird also dann eine Zeit kommen, in der die Schwerter in Pflugscharen und die Spieße in Sicheln umgeschmiedet werden. So lesen wir in Micha Kapitel 4, Vers 3. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Also eine herrliche Zeit über die Gerichte hinaus, die auf diese Welt zukommt. Dann wird sich also das erfüllen, was die sogenannte Friedensbewegung in schwärmerischer Weise bereits für unsere Zeit erträumt. Sie meinen es bestimmt gut, sie wollen den Frieden auf Erden haben, jetzt schon, aber Gott hat seinen Plan, seinen Heilsplan, und für diese Zeit ist uns dieser Friede nicht verheißen. Erst wenn der Herr Jesus Christus, der Messias, wiederkommen wird, in großer Macht und Herrlichkeit, seine Herrlichkeit also vor aller Welt offenbaren wird, erst dann wird es diesen Frieden geben, den man jetzt schon gerne vorwegnehmen möchte, den man jetzt machen möchte, schaffen möchte. Aber dieser Friede, von dem hier die Rede ist und über den wir gleich noch ein wenig nachdenken wollen, dieser Friede ist das Werk Gottes, ganz allein sein Werk, nicht irgendein Menschenwerk. Nicht irgendwelche guten und gut gemeinten Bemühungen des Menschen stehen da im Vordergrund, sondern allein das Handeln Gottes in der Person des Messias. Der Prophet Micha ist uns besonders von daher bekannt, dass er den Geburtsort unseres Herrn Jesus Christus geweissagt hat, nämlich Bethlehem. Und als dann einige Jahrhunderte später die Magier aus Babylon nach Jerusalem kamen, geleitet durch diesen geheimnisvollen Stern, und sie den jüdischen Gelehrten die Frage stellten, wo soll der König der Juden denn nun geboren werden, da antworteten die Schriftgelehrten, sie kannten sich großartig aus in der Heiligen Schrift, nur ihre Herzen waren kalt, eiskalt, ja, das gibt es immer wieder, dass man eine gute biblische Lehre hat, eine orthodoxe Lehre, aber das Herz ist kalt. Es lebt nicht für Gott, es liebt Gott nicht, es beugt sich nicht vor Gott. Das war genau, das war der Fall bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und sie antworteten, weil sie sich eben gut auskannten in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, in Bethlehem. Und sie beriefen sich dabei hier auf Micha Kapitel 5, Vers 1. Ja, sie kannten sich also großartig aus in der Heiligen Schrift. Sie stützten sich auf die Prophezeiung Michas. Wir wollen uns nun anhand unseres Textes auf drei Punkte konzentrieren. Zum Ersten, Gott trifft eine ungewöhnliche Wahl. Zweitens, Micha kündigt einen ungewöhnlichen Herrscher an. Und drittens, Micha weissagt einen ungewöhnlichen Frieden. Bethlehem von der Sippe in Ephrata war eine unscheinbare Örtlichkeit, also keine große Sache, eigentlich viel zu unbedeutend, so möchte man sagen, um den Messias hervorzubringen, den König Israels, wie man es ja auch im Blick auf die Herkunft des Königs David sagen muss, der ja auch aus Bethlehem stammte. Gott hat offensichtlich ein geheimes Wohlgefallen daran, die großen Städte zu übergehen und sich einen geringen Ort zu erwählen, um mit ihm Heilsgeschichte zu schreiben. Hier schauen wir also in das Herz Gottes hinein. Wenn es nach dem Geschmack der Menschen ging, dann müssten große Ereignisse in der Regel in großen Städten und imposanten Gebäuden stattfinden. Das macht Eindruck, wie vieles auch in dieser Weihnachtszeit Eindruck macht auf den seelisch ausgerichteten religiösen Menschen. Da wird schon einiges angeboten. Ich war, das ist so nach dem Geschmack des menschlichen Herzens. Gottes Handeln ist ganz anders. Und da gilt eben das Wort, das wir ja kennen aus dem Propheten Jesaja, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gottes Gedanken und Gottes Wege sind ganz anderer Art. Sie sind eben ungewöhnlich. Und von Natur aus, müssen wir sagen, von Hause aus, sind wir blind für das, was Gott eigentlich will. Weshalb der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, dass Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, hier geht es also um Offenbarung. Das, was dem Geschmack Gottes entspricht, muss dem Menschen geoffenbart werden. Es ist ihm von Hause aus total fremd. Und deshalb handelt es sich hier um eine ungewöhnliche Wahl, die Gott trifft, wenn er sagt, hier aus diesem kleinen, unscheinbaren Bethlehem soll der Messias kommen, soll der König Israels kommen. Also nicht aus Jerusalem, nicht aus einer der großen bekannten Städte, sondern aus dieser kleinen Örtlichkeit Bethlehem. Hier macht Gott also deutlich, wie er denkt. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel her sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Weil das so ist, darum haben wir ebenso große Probleme mit dem Handeln Gottes. Auch im persönlichen Leben immer wieder. Weil Gott eben so ganz anders ist, so ganz andere Vorstellungen hat, ganz andere Gedanken hat, ganz andere Wege gehen will, nämlich Kreuzeswege und keine Herrlichkeitswege in dieser Zeit. Darum haben wir so große Probleme mit dem Handeln Gottes. Deshalb müssen wir immer wieder durchgestrichen werden, damit wir das begreifen, was Gott eigentlich gefällt, was ihn verherrlicht, was ihm lieb ist, woran er seine Freude hat. Nicht nur hinsichtlich bestimmter Örtlichkeiten, sondern auch im Blick auf Personen handelt Gott immer wieder überraschend anders. Nicht die eindrucksvollen Gestalten der Brüder Davids, sondern David, an den niemand gedacht hatte, wurde von Gott zum König Israels gesalbt. Und ein Blick in die Weihnachtsgeschichte bestätigt dieses seltsame Vorgehen Gottes. Da haben wir es mit den Hirten zu tun, von der übrigen Gesellschaft total gering geschätzt und verachtet, und mit einfachen Leuten wie Maria und Josef. Ich meine, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen mit der Zeit, dass Gott sich solche Leute ausgesucht hat wie die Hirten, die in der Gesellschaft überhaupt nichts galten, aber auch gar nichts, auf eine Stufe gestellt wurden mit den Zöllnern und Huren. Wir haben uns daran gewöhnt, solche Gedanken zu denken und auch so darüber zu sprechen. Aber ob wir das wirklich verinnerlicht haben, ob das wirklich bei uns klar ist in unseren Herzen, dass es Gott gefällt, solche Leute herauszuholen aus dieser Welt, um sie als seine Werkzeuge zu gebrauchen, um sich ihnen zunächst einmal zu offenbaren. Das ist die Frage. Der Apostel Paulus greift dann später im 1. Korintherbrief dieses Thema auf. Wir wollen das mal lesen aus dem 1. Korintherbrief. Wo er deutlich macht, dass die Botschaft, die er zu verkündigen hat, die Botschaft vom Kreuz ist, eine Botschaft, die Ärgernis erregt in dieser Welt, sowohl bei den Juden als auch bei den Griechen. Den einen ein Ärgernis, den anderen eine Torheit. Und dass auch die äußere Gestalt der Gemeinde Jesu, die äußere Gestalt der Gemeinde Jesu dieser Kreuzesbotschaft entspricht. Das heißt also, Gemeinde Jesu in dieser Zeit nicht in Herrlichkeit, die etwas darstellt nach außen, ja, womit man etwas ja, vor der Welt glänzen kann und ihr imponieren kann, sondern Gemeinde Jesu in Niedrigkeit, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Also die Gemeinde Jesu, die äußere Gestalt der Gemeinde Jesu entspricht dem Wesen der Kreuzesbotschaft. Das will Paulus den Korinthern deutlich machen, die immer gerne hoch hinaus wollten. Ja? Die vom Zeitgeist derart beeinflusst waren, dass sie die Kreuzesbotschaft, dass sie in der Gefahr standen, die Kreuzesbotschaft gering zu achten und sich höheren Weisheiten und Offenbarungen, welcher Art auch immer, zuzuwenden. Und er schreibt ihnen hier im 1. Korintherbrief Kapitel 1, seht doch, liebe Brüder, also schaut euch um, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Also nicht viele einflussreiche Leute in dieser Welt, nicht viele Reiche, wohl einige wenige, aber nicht viele. Woraus bestand denn das Gros in der Gemeinde Jesu zu Korinth? Woraus bestand die Gemeinde? Aus welchen Leuten bestand sie? Es waren zum Teil Sklaven. Ja, das waren zum Teil Leute, die keine hohe Bildung, keine besondere Ausbildung hatten, keine reichen Leute, sondern das waren arme Leute, von der Welt gar nicht so geachtet. Ja? Aber bei Gott geachtet, das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Warum denn? Warum denn wohl? Weil Gott allein die Ehre gebührt. Gott will allein die Ehre haben. Kein anderer. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und darum macht er die Weisheit dieser Welt zunichte, das Denken dieser Welt zunichte, das Verlangen dieser Welt, die Gesinnung dieser Welt macht er zunichte, indem es ihm gefällt, aus dieser Welt solche herauszuerwählen, die vor der Welt nichts gelten. Und macht sie zu seinen Kindern, fügt sie seiner Gemeinde hinzu und erfüllt sie mit seiner Weisheit, mit seiner göttlichen Weisheit, mit der Weisheit vom Kreuz. Macht damit alles menschliche Denken und Streben zunichte, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist es. Gott will und wird seine Ehre keinem anderen geben. Das ist der Grund dafür, dass es hier heißt in Micha Kapitel 5, 1, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel her sei. Das ist der Grund dafür. Und wenn es in der Gemeinde Jesu solche gibt, die auch im weltlichen Sinne etwas darstellen und durchaus auch mit der Welt mithalten können, intellektuell, auch wirtschaftlich, dann tragen solche Leute meistens schwere Lasten. Dann müssen sie solche Lasten haben. Warum? Nun, damit sie demütig bleiben in ihren Herzen, damit sie sich nicht über die anderen erheben. Deshalb hatte der Apostel Paulus, der ein hochintelligenter Mann war, ein ausgezeichneter Theologe, unterwiesen zu Füßen Gamaliels, einer der besten jüdischen Theologen der damaligen Zeit. Darum hatte er diesen sogenannten Pfahl oder Dorn im Fleisch. Dieses Leiden, von dem wir ja nicht wissen, worin es bestand, man vermutet das, war es eine Krankheit, waren es dämonische Anfechtungen, Er hatte dieses Leiden, diesen Dorn im Fleisch, diesen Pfahl im Fleisch, wie er selbst sagt, damit ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe. Ja? Damit ich immer schön klein bleibe. Sowohl vor Gott als auch vor Menschen. Also solche Leute, die ja in der Gemeinde nicht allzu häufig vorkommen, die dünn gesät sind, werden dann auch mit besonderen Leiden behaftet, damit sie demütig bleiben und nicht meinen, sie seien etwas Besonderes. Sie sind besonders um Christi willen, genau wie alle anderen auch. Ein Trost auch für solche, die meinen, mit mir kann Gott ja nichts anfangen. Wer bin ich denn schon? Ja? Was habe ich gelernt? Ein einfacher Schüler gewesen, ja? Habe vielleicht nur die Volksschule besucht und so weiter. Ich kann mit den anderen nicht mithalten. Und manchmal lassen es die anderen einen auch spüren, dass man nicht mithalten kann. Ja? Dafür sind dann solche Leute, die eben nicht so ausgestattet sind mit besonderen Gaben, sehr empfindsam, sehr sensibel. Sie merken das sehr schnell, ob andere sich über sie erheben oder nicht. Aber es ist ein großer Trost, hier in diesem Wort, in Micha Kapitel 5, Vers 1, dass Gott gerade solche Leute gebrauchen will. Schlichte, einfache Leute, so wie er sich hier diese kleine Örtlichkeit Bethlehem Ephrata ausgesucht hat, um sie zu adeln. Wodurch zu adeln? Dadurch, dass er den Messias dort in Bethlehem zur Welt kommen lässt. Und das ist es, was wir auch eben bedenken wollen, was die andere Seite der Medaille ausmacht, dass nämlich Bethlehem Ephrata doch eine große und herrliche Stadt ist. Das bezeugt uns dann der Evangelist Matthäus. Wir wollen die Stelle einmal vorlesen aus Matthäus Kapitel 2, wo er Micha 5, Vers 1 zitiert, aber doch anders zitiert, mit den Augen Gottes zitiert. Denn was vor den Menschen gering ist, das ist groß vor Gott. Und was vor den Menschen groß ist, das ist klein und gering vor Gott. Wir erinnern uns an das, was unser Bruder Zimmermann uns hier in der Predigt gesagt hat. Ein Zitat von Luther. Je niedriger jemand ist, desto besser kann Gott ihn sehen. Ja? Ist alles ganz umgekehrt. Sehr ungewöhnlich. Da heißt es hier Matthäus Kapitel 2, Vers 6. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Ja, es ist ganz anders, ne? Beim Propheten Micha heißt es, die du klein bist. Und hier bei Matthäus heißt es, die du keineswegs die kleinste bist, ja? Als hätte Matthäus nicht gewusst, was im Propheten Micha stünde, ja. Er kannte den Propheten Micha auswendig. Der wusste ganz genau, was da stand. Aber er zitiert anders. Er zitiert so, wie Gott es sieht. In den Augen Gottes war Bethlehem eine herrliche Stadt. Warum? Weil dort der Messias zur Welt kam. Geadelt durch die Geburt des Messias. Das ist das Entscheidende. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir recht über uns denken, dann denken wir sehr niedrig über uns selbst. Dann geht es nach der Weise, es ist an mir selbst nichts, was Gott dazu bewegt haben könnte, mich zu lieben und mich überhaupt anzusehen. Wir sind niedrig, hoffentlich niedrig in unseren Augen, aber in den Augen Gottes sind wir groß und herrlich und wunderbar in Christus Jesus, um Jesu willen. Da haben wir das Evangelium, ja? Um Jesu willen sind wir geadelt, herrlich. Die Welt hat dafür keinen Blick, das ist ganz klar. Aber Gott hat dafür einen Blick und das ist entscheidend. Gottes Gedanken über dich und mich sind entscheidend. Und er versteht uns immer von Christus her. Von seinem Heil her, von seiner Herrlichkeit her, von seiner Gerechtigkeit her. Sieht uns Gott, versteht uns Gott und darum sind wir herrlich gemacht. In Christus Jesus vor Gott. So, also eine ungewöhnliche Wahl, aber genau die Wahl, die dem Herzen Gottes entspricht. Als zweites, ein ungewöhnlicher Herrscher wird hier angekündigt. Also aus diesem kleinen, unscheinbaren Ort sollte der Herrscher kommen, der Israel und die ganze Welt zum Frieden führen wird. So haben wir gelesen in Vers 1 und Vers 4a dazu noch einmal, und er wird der Friede sein. Dieser Messias, dieser Herrscher wird der Friede sein. Von diesem Herrn wird gesagt, von diesem Herrscher, sein Ausgang ist von Anfang und von Ewigkeit her gewesen. Das kann allerdings von keinem Regenten, von keinem Herrscher in dieser Welt jemals gerühmt werden. Etwas, was ihn über alle Herrscher in dieser Welt weit hinaus hebt. Er hat also seinen Ursprung nicht in dieser Welt, sondern in der Ewigkeit, so haben wir gerade gehört. Dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist, dessen Ursprung in der Ewigkeit liegt. Und so lesen wir es ja auch im Johannesevangelium Kapitel 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das heißt, das Wort Gottes, das in Christus Jesus Fleisch geworden ist und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort Gottes, der Herrscher, hat seinen Ursprung, seine Wurzel nicht in dieser Zeit und Welt, sondern eben in der Welt Gottes. Und zwar nicht so, dass irgendwann einmal seine Existenz hervortrat in der Ewigkeit, sondern er ist von Ewigkeit her, so lesen wir und lernen wir aus der Bibel. Er hat keinen Anfang, letztlich keinen Anfang und hat auch kein Ende. Er ist die zweite Person der Gottheit. Der Herr Jesus sagt einmal zu Abraham, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ehe Abraham ward, bin ich. Da hat er wieder eine heftige Auseinandersetzung gehabt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und dann kommt diese wunderbare, herrliche Aussage, Johannes Kapitel 8, Vers 58. Wir wollen uns das einmal anschauen. Johannes 8, Vers 58. Von Vers 52 an, da sprachen die Juden zu ihm, dass, wenn es heißt die Juden, dann ist immer die jüdische Obrigkeit damit gemeint. Nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast, Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben, was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Und das war zu viel. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Ehe Abraham ward, bin ich. Das heißt, ich bin von Ewigkeit her. Hier geht es um die Präexistenz unseres Herrn Jesus. Und wenn er sagt, bin ich, dann erinnert uns das ja sehr, sehr stark an die Aussage im Alten Testament, ich bin, der ich bin. Und so offenbart sich Jahwe seinem Volk Israel. Ich bin, der ich bin. Der Messias ist also nicht nur aus der göttlichen Welt, sondern er ist Gott selbst. Und von daher ist auch sein Reich, das Reich Gottes, ein ewiges Reich. Wir lesen davon im Propheten Daniel, dass Gott zu seiner Zeit ein Reich aufrichten wird, das ewig ist. Wir denken an das Standbild, das verschiedene Reiche zeigen soll und all diese Reiche vergehen, all diese Reiche zerbrechen. Aber das Reich Gottes, das er aufrichten wird, wenn der Messias wiederkommen wird, dieses Reich bleibt in alle Ewigkeit. In jüngster Zeit mussten einige Führer die politische Bühne verlassen. Ihre Macht wurde ihnen genommen. Letztlich wurde sie ihnen von Gott genommen. Was sich da auch immer auf der politischen Bühne vor unseren Augen abspielt, hinter den Kulissen handelt Gott selbst. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Denken wir nur an diesen schrecklichen Diktator Kim Jong-II von Nordkorea. Er musste jetzt für immer abtreten. Und auch sein Sohn, der die Nachfolge antritt, wird einmal gehen müssen. All diese grausamen Herrscher sind in ihrer Zeit begrenzt, und zwar von Gott begrenzt. Er setzt ihnen ihre Grenze. Über diese Grenze dürfen sie nicht hinaus. Und all ihre Reiche sind zerbrechlich. Denken wir nur an die großen Reiche in der Vergangenheit, die alle untergegangen sind, die erschüttert wurden und zerbrochen worden sind, letztlich auch von Gott, abgelöst wurden wiederum von anderen Reichen. Und nun baut man wieder ein Reich auf. Und auch dieses Reich wird zerbrechen. Das vereinte Europa wird keinen Bestand haben. Es wird irgendwann einmal zerbrechen. Und dann kommt das Reich Gottes. Dann kommt der Messias wieder in Macht und Herrlichkeit, um sein ewiges Reich aufzurichten. Ein Reich des Friedens. Ein Reich ewigen Friedens. Und dieser Friede ist, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt, ein ungewöhnlicher Friede. Ein Friede also, der so ganz anders ist als der Friede, den die Welt gibt. Wenn wir uns einmal einen Überblick verschaffen würden über die Geschichte dieser Welt, dann wären wir erschüttert über die vielen Kriege, die stattgefunden haben, mit all den schrecklichen Folgen. Dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg bisher eine so lange Zeit äußerlichen Friedens hatten und haben, ist ein besonderes Gnadengeschenk Gottes. Dafür können wir nicht dankbar genug sein, für diesen äußeren Frieden, den wir haben, durften und haben. Grundsätzlich gilt allerdings für diese Welt das Wort aus der Offenbarung des Johannes, dass der Friede von dieser Welt genommen ist. Deshalb kommt diese Welt nicht zur Ruhe. Sie kommt absolut nicht zur Ruhe. Aber wenn der Herr kommen wird in Macht und Herrlichkeit, um sein Volk Israel wiederherzustellen und die Nationen zu segnen, dann wird dieser wunderbare, dauerhafte Friede kommen. Erst dann wird er kommen, vorher nicht. Nun, ein ewiger Friede wird uns verheißen. Und das Wort ewig hat in der Bibel nicht nur die Bedeutung von zeitlich unbegrenzt. Es geht hier vor allen Dingen um die Qualität dieses Friedens. Dieser Friede hat seinen Ursprung im Herzen Gottes selbst. Von daher ist er ein ganz anderer Friede. Und so sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern: Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Fürchtet euch nicht, braucht keine Angst zu haben. Der Friede dieser Welt, so dankbar wir für ihn sein dürfen, ist ein zerbrechlicher Friede. Ich gebe euch meinen Frieden, sagt er. Was ist das für ein Friede? Nun, wie wir schon sagten, ein Friede, der im Herzen Gottes seinen Ursprung hat, in dem Ewigen, völlig frei von all dem, was unser Dasein so überschattet, vor allen Dingen frei von dieser unseligen Ich-Knechtschaft, die uns immer wieder gefangen nimmt, vom Sündenfall her. Darum ist auch der Friede, den der Friedefürst in diese Welt bringen wird, ein ganz anderer. Er selbst, so heißt es hier im Propheten Micha, und Paulus greift das auf in einem seiner Briefe, im Epheserbrief, er selbst ist unser Friede. Nun, wir sind in den Weihnachtstagen und da denken wir an Kaiser Augustus. Und es war ja auch eine Zeit des Friedens damals. Ein Friede, der durch das strenge Regiment dieses Augustus, der sich wie ein Gott verehren ließ, zustande gebracht wurde und auch erhalten wurde. Die Menschen waren allerdings sehr dankbar für die äußere Sicherheit, die sie genießen durften. Doch den inneren Frieden, den konnte Augustus den Menschen nicht geben. Diesen Frieden, der gegründet ist in der Vergebung unserer Sünden, in der Versöhnung mit Gott. Das ist genau der Friede, von dem der Herr Jesus sprach. Der Friede, den er mitbrachte vom Kreuz her, als der Auferstandene zu seinen Jüngern kommt und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Shalom im Hebräischen. Shalom, Friede sei mit euch. Er brachte den Frieden mit, den er mit Gott geschlossen hatte für uns dort am Kreuz, indem er sein kostbares Blut für uns Sünder vergossen hat. Diesen Frieden schenkt Gott und dieser Friede ist das Wesen des Friedens, der einmal in aller Welt offenbar werden wird, wenn der Herr Jesus Christus sein Reich aufrichten wird. Das ist ein ganz anderer Friede. Es ist ein ungewöhnlicher Friede. Es ist ein göttlicher Friede. Es ist ein Friede, der seine Wurzeln hat im Kreuzesgeschehen. Wir sehen, wie wichtig das ist, dass wir immer wieder diesen Bezug sehen und diesen Bezug finden zur Kreuzesbotschaft. Hier haben wir Frieden mit Gott. Und hier haben wir den Frieden, der am Ende der Zeit die ganze Menschheit einmal beglücken wird. Ein echter Friede. Ein göttlicher Friede, ein ewiger Friede. Ein Friede, den wir jetzt schon ein Stück weit genießen dürfen, wenn wir verbunden sind mit unserem Herrn Jesus durch den Glauben an sein Erlösungswerk. Friede mit Gott, Friede auch untereinander, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Seht mal, das ist der springende Punkt, dass wir in unserer Zeit nicht Menschen des göttlichen Wohlgefallens sind. Wie kann dann Friede sein? Der Friede ist bei denen, die das Wohlgefallen Gottes haben. Das sind solche, die an Jesus glauben, als an ihren Erlöser, die Buße getan haben, deren Herzen leiden darunter, dass sie vor Gott schuldig sind, dass sie alles andere in dieser Welt mehr geliebt haben als Gott. Sagt mal, ihr Lieben, leiden wir eigentlich noch darunter, dass unser Herz so böse ist, dass wir von Hause aus alles Mögliche in dieser Welt lieber haben als Gott? Das ist die größte Sünde. Das ist die Übertretung des ersten Gebotes. Die größte Sünde ist nicht, dass du hier und da dich moralisch verfehlt hast, sondern die größte Sünde ist die, dass du Gott nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deiner ganzen Existenz geliebt hast. Dass du andere Dinge und andere Menschen mehr geliebt hast als Gott. Das ist die größte Sünde. Und wenn der Heilige Geist dich davon überführt hat, dann wirst du zum größten Sünder. Denn das größte Gebot ist das von der Liebe zu Gott. Und wir sollten in dieser Weihnachtszeit einmal darüber nachdenken, wie das um uns bestellt ist und Buße tun darüber. Ihr Lieben, nicht das einfach so hinnehmen, ja, dass unser Herz so ist, wie es nun mal ist vom Sündenfall. Sondern zu Pfingsten heißt es, ihre Herzen wurden durchbohrt. Was heißt das? Sie empfingen und erlitten einen tiefen Schmerz darüber, dass sie den Sohn Gottes abgelehnt hatten, den Messias. Und wir sollten darüber Leid tragen, wenn wir andere Dinge in dieser Welt lieber haben als Gott und sein Wort. Dann sollten wir darüber Leid tragen und darüber Buße tun. Tief uns demütigen, dass wir den so verletzt haben und so verletzen, der sein Leben für uns gelassen hat. Wollen wir das Ganze gar nicht zunächst einmal vom Gesetz her sehen? Das könnten wir auch, ja? Du sollst Und dieses Gesetz haben wir übertreten, weil wir Gott nicht über alle Dinge geliebt haben, sondern die Kreatur mehr geliebt haben als Gott. Wir können vom Gesetz her die Dinge regeln, aber wir sollten sie auch mal vom Kreuz her sehen. Und vom Kreuz her bedeutet das, dass wir den nicht über alles geliebt haben, sondern anderes mehr geliebt haben als den, der sein Leben für uns gelassen hat. Und unseren himmlischen Vater, der sein Liebstes für uns gegeben hat. Wann haben wir darüber zuletzt eine schlaflose Nacht gehabt? Wann haben wir darüber zuletzt eine Träne vergossen? Hat er es nicht verdient, dass wir ihn über alles lieben? Wenn wir das einmal so tief, ganz neu vielleicht erkannt haben, dann dürfen wir Buße tun, dann dürfen wir sagen, Herr, vergib. Und dann merken wir, das ist keine Kleinigkeit, dass Gott uns das vergibt, die größte aller Sünden, dass wir ihn so missachtet haben, dass wir ihn so gering geschätzt haben. Und denken wir jetzt einmal an die Weihnachtszeit. Und denken wir nicht zuerst an die Welt, ihr Lieben. Denken wir an uns selbst. Und denken wir an unsere Kinder. Da standen andere Dinge plötzlich im Mittelpunkt. Und nicht das Kind in der Krippe. Stellen wir uns das einmal vor. Wir hätten Geburtstag und wir hätten Gäste und man würde sich untereinander beschenken und wir stünden da im Abseits, kein Mensch würde sich um uns kümmern. Wir haben uns das ja durch einen gewissen äußerlichen Rahmen noch erhalten, aber wie steht das mit unseren Herzen? Und bekennen wir das auch als Sünde vor Gott im Blick auf unsere Kinder? Wir wissen, dass wir nichts erzwingen können. Wir können die Liebe zu Gott nicht erzwingen, auch keine Buße darüber. Auch dass die Kinder den Herrn Jesus mehr lieben als ihre Geschenke, das können wir nicht erzwingen. Aber wir als Eltern sollten uns darunter demütigen und beugen, dass es so ist. Das ist die größte Sünde, die es überhaupt gibt. Irgendetwas in dieser Welt mehr zu lieben als Gott. Und dann werden wir vielleicht wieder ganz neu froh über das, was Vergebung bedeutet. Für uns, für andere. Gnade, Frieden im Herzen. Liebe zu Gott durch den Heiligen Geist gefärbt. Genau das ist es, was wir brauchen, ihr Lieben. Und dann dürfen wir uns freuen auf diesen großen Tag, an dem der Friede nicht nur bei uns Einzug gehalten hat, weil Gott in Christus Jesus Mensch geworden ist und am Kreuz für unsere Sünden, für diese bösen, bösen Dinge in unserem Leben gestorben ist, sondern dann dürfen wir uns freuen mit aller Welt zusammen an dem Heil Gottes in Christus Jesus. Wir dürfen uns freuen über die Geburt unseres Heilandes und über seine Macht und Herrlichkeit, mit der er diese Welt nicht beherrschen wird, sondern weiden wird, wie es hier heißt, als ein guter Hirte. Amen.